Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Der Politik-Podcast 238 kommt mal wieder aus dem Bundestag, aus dem Reichstagsgebäude. Wir sitzen in einer schwarzen, schicken Ledergarnitur genau vor dem Plenarsaal in einer munteren Debattenwoche. Stefan Detjen sagt Hallo und bei mir sind
Ann-Kathrin Büsker,
Katharina Hamberger
und Volker Fintemer. Hallo.
Ja, deshalb, man hört es im Hintergrund, hier laufen manchmal telefonierend Abgeordnete vorbei, drin im Senat, im Plenarsaal läuft die Debatte weiter, während wir hier miteinander sprechen. Wir wollen über die Debatte sprechen, was wir da erleben, auch was wir hier im Haus jetzt selber beobachtet haben, heute, gestern, das war interessant. Und es ist auch eine Gelegenheit mal, das tut ja, glaube ich, auch der Bundestag gerade, so eine erste kurze Vorbilanz des Regierungsstaats zu ziehen. Und besonders ist es eben auch für uns, gerade in den Zeiten jetzt immer wieder hier im Gebäude selbst zu sein. Ich finde, da fallen einem ja dann immer wieder viele so Dinge am Rande auf, Randnotizen. Wie ging euch das, Ann-Kathrin?
Es haben sich sogar auch im Plenarsaal ja ein paar Sachen verändert. Ich habe heute ein bisschen mit der Sitzordnung gefremdelt. Wir haben ja die erste Woche, wo die Sitzordnung verändert ist, also FDP und Union die Plätze getauscht haben. Wenn wir jetzt die Reihenfolge AfD ganz rechts, dann die Union, dann die FDP, die Grünen, die SPD und die Linke. Und das war auch in den Debatten ganz nett zu beobachten, wie sich da neue Dynamiken entwickeln. Also heute in der Klimaschutzdebatte, wie auch die Fraktionsspitzen von FDP und Grünen ein bisschen miteinander gefrotzelt haben, vor allem über Julia Klöckner. Da ergeben sich neue Dynamiken. Das finde ich ganz spannend gerade.
Also ich gewöhne mich gerade jetzt so an die neuen Regeln hier im Bundestag, die wir ja auch mit denen wir alle umgehen müssen, über die wir, glaube ich, auch noch ausführlicher sprechen. Aber ich hatte gestern Interviewtermine hier im Bundestag und also in den Abgeordnetenhausgebäuden und heute jetzt hier auch. Und es gilt ja jetzt überall 2G. Also wir kommen gar nicht mehr rein, wenn wir nicht geimpft sind oder genesen. Wir haben hier so ein Ausweis, kann ich mal klappern. Und da ist hinten ein kleiner Aufkleber drauf, der uns ausweist, dass wir
geimpft sind. Hast du das? Haben sie bei mir nicht drauf gemacht.
Ey, mir auch nicht. Du hast keinen Aufkleber?
Nee. Nein. Hast du dir den nicht geholt?
Ich musste aber jedes Mal vorzeigen. Ja, aber einen Aufkleber?
Mein Impfausweis vorzeigen.
Das ist äußerst interessant.
Also, da gehe ich gleich an die Pforte. Frau Hamberger hat einen Aufkleber.
Ich musste den sogar explizit vorzeigen.
Ach so, also ich bin durch den Eingang da am Paul-Löbe-Haus reingekommen. Wo bist du reingekommen?
Hier noch? Ich bin heute übers Lüders-Haus und gestern übers Jakob-Kaiser-Haus. Und ich musste den jedes Mal zeigen, diesen Aufkleber.
Ich wollte im Lüders-Haus gestern den Aufkleber zeigen und da meinte er, nee, ich brauche den Impfnachweis.
Ja.
Okay.
Den wollten Sie von mir auch sehen.
Aber den Impfnachweis brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir in den Plenarsaal rein wollen.
Ja.
Da gilt nämlich jetzt mittlerweile sogar 2G+. Also wenn wir als Journalisten und Journalistinnen zugucken wollen, direkt im Plenarsaal von der Tribüne aus, dann müssen wir oben nachweisen, dass wir geimpft oder genesen plus geboostert sind oder einen negativen Test dabei haben. Und das gilt jetzt ja auch für die Abgeordneten, die unten im Plenarsaal drin sitzen. Und wer von denen dieses 2G+ nicht erfüllt,
muss auf die Tribüne,
genau.
Sarah Wagenknecht hat sich heute ja auch beschwert, dass sie jetzt nicht mehr in den Plenarsaal kommt als Ungeimpfte, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, ne? Offenbar, weil sie keinen Impfnachweis vorlegen will oder kann.
Ja, und das wird, ich bin mal gespannt, ob das auch rechtlich mal relevant wird. Also diese Sitzordnung, das fand ich ja interessant, das ist halt ein Mehrheitsbeschluss. Die Mehrheit kann die Minderheit irgendwo hinsetzen und irgendwo dachte ich mal nach, weil mir das auch so auffiel, als ich da runterguckte und sagte, boah, das sieht echt anders aus. Diese kleinen Parteien am Rand, dann die großen, Union, SPD sozusagen am linken, rechten Bereich und dann in der Mitte die beiden mittleren Fraktionen. Also theoretisch könnte die Mehrheit ja sogar beschließen, wir setzen eine Oppositionspartei komplett oben auf die Tribüne. Plenarsaal ist so voll. Eine Fraktion muss rauf auf die Tribünen. Dann wäre wahrscheinlich irgendwann mal eine verfassungsrechtliche Grenze.
Aber würde das funktionieren? Weil du ja damit sozusagen nicht den Abgeordneten die Möglichkeit gibst, wirklich an der Plenardebatte teilzunehmen. Das ist jetzt sozusagen die Lösung. Ja. Weil man sagt, die Abwägung, also steht es ja auch in der Begründung zu dieser Allgemeinverfügung drin, die 2G, 2G plus und so macht, da ist die Abwägung zwischen Funktionsfähigkeit des Bundestages, Infektionsschutz und eben auf der anderen Seite das verfassungsgemäße Recht der Abgeordneten, an der Plenardebatte teilzunehmen. Und ich glaube, das ist so eine Abwägung, wo, vielleicht, ja, wo man vielleicht recht bekommen könnte, aber das Hochsetzen auf die Tribüne, weil man irgendwie sagt, wir haben keinen Platz, weiß ich nicht, ob das, wo du so viele Stühle da einbauen kannst.
Zumindest eine hypothetische, sozusagen eine extreme Überlegung, wo dann durchdekliniert würde, und möglicherweise kommen wir ja noch dazu, dass da irgendwelche Klagen,
das wird passieren,
dass durchdekliniert wird, ja, welche Rechte hast du eigentlich und was wird dir genommen, wenn du auf die Tribüne musst, und unter welchen besonderen Umständen ist das legitim zu sagen, einige können mit den Einschränkungen, die sie dann in Kauf nehmen müssen, nicht runter in den Plenarsaal wie alle anderen.
Aber die Argumentation ist ja, dass die Funktionsfähigkeit des Bundestages gesichert werden soll. Jetzt eben auch als kritische Infrastruktur sozusagen in der Omikron-Welle. Insofern ist das ja auch eine sehr befristete Aktion, dass es jetzt so stattfindet. Mhm. Und ich finde, das ist schon stringent durchargumentiert. Katharina, du hast ja den Beschluss ja ausführlich durchgelesen. Also das ist in sich schlüssig, oder?
Das ist in sich schlüssig. Ob das tatsächlich am Ende, wenn geklagt wird, so durchgeht, muss man sehen. Aber es ist wirklich man ist in diesem Spannungsverhältnis eben zwischen diesem Recht eines Abgeordneten, an der Parlamentsdebatte teilnehmen zu dürfen, und eben der Funktionsfähigkeit und dem Infektionsschutz. Und die Funktionsfähigkeit, das bezieht sich ja darauf, dass, wenn das Parlament sehr voll sein sollte, dass ja die Abgeordneten sehr nah beieinander sitzen, so wie wir das auch im Restaurant machen. Ja? Zum Beispiel, und im Restaurant muss ich ja mittlerweile in den meisten Bundesländern auch zu meinem Impfnachweis noch einen Test oder geboostert sein. Entsprechend gilt das dann auch eben im Plenarsaal, dass man sagt, wenn die Abstände nicht gewahrt werden können, müssen wir so eine Sicherheitshürde
haben. Wobei man nochmal sagen muss, auch die oben sind, die auf der Tribüne sind, auf der AfD, sogenannten Seuchentribüne, können an der Debatte teilnehmen. Wir haben das ja auch regelmäßig erlebt, schon vor der Pause, dass da von oben Zwischenfragen kommen, Kurzinterventionen, das kommt alles von oben runter. Ja. Ganz bewusst machen die das auch und zeigen sich oben auf dieser Tribüne da.
Wir müssen oben aber auch eine Maske tragen, wie das für alle Besucher
mittlerweile geht. Genau, und 3G gilt da ja mittlerweile auch. Bislang war es ja so, dass man dort oben sozusagen nur sitzen musste, wenn man nicht sagen wollte, welchen Status man hat.
Ich fand es so wichtig, dass Ann-Kathrin, deshalb kamen wir ja nur darauf, wie da diese Sitzordnungen sind und dass das halt beschlossen wird vom Ältestenrat, und das sind Mehrheitsbeschlüsse und Minderheiten müssen sich dann fügen. Deshalb fand ich es auch wichtig, dass die Ann-Kathrin diese neue Sitzordnung unten nochmal erwähnt, weil ich auch wirklich fand, das sieht eben anders aus. Und das ist ja relativ geräuschlos abgegangen.
Aber neben der neuen Sitzordnung ist auch was anderes für uns interessant. Ich habe jetzt gerade beobachtet, hier nebenan, hinter der Glasscheibe, sind die Kabinen für die namentliche Abstimmung. Da kam jetzt gerade eben Jens Spahn und hat namentlich abgestimmt. Zu was dem Thema weiß ich gar nicht, aber die namentlichen Abstimmungen finden daneben in diesen Kabinen statt. Und daran wurde mir deutlich, wie sehr sich für uns jetzt auch das Personal verändert hat. Ja, Jens Spahn, den wir in der letzten Legislaturperiode jeden Tag rauf und runter beobachtet und geschaut haben, was er als Gesundheitsminister tut, war jetzt hier einfacher Abgeordneter, hat seine Stimme abgegeben, ist heute in der Debatte über die Gesundheitspolitik nicht mehr in Erscheinung getreten, weil es auch nicht mehr seine Aufgabe ist. Aber auch das ist ja interessant zu sehen, wie jetzt ein früherer Gesundheitsminister hier als normaler Abgeordneter seine Stimme abgibt und faktisch erstmal keine Rolle mehr spielen.
Und das ist auch total interessant, die ehemals wichtigen Leute jetzt bei den Debatten zu beobachten. Heute Morgen bei der Debatte zu Wirtschaft und Klimaschutz saß Jens Spahn die ganze Zeit mit verschränkten Armen, etwas bockig guckend an seinem neuen Sitzplatz und rollte irgendwann gelangweilt von vorne nach hinten mit seinem Stuhl. Und dann guckte er wieder auf sein Handy, dann guckte er wieder in den Saal hinein. Und ich glaube, der muss sich auch in seine neue Rolle noch ein bisschen hineinfinden.
Ja, sieht man überall jetzt. Ich habe eben auch in der Cafeteria hier ein ehemaliges Kabinettsmitglied getroffen und da ist jedenfalls auch mehr Zeit dann auf einmal da bei manchen. Hat ja auch was Schönes. Lass uns mal drüber reden, weil das ja ein Anlass ist. Wir müssen vielleicht zunächst noch mal erklären, was das für eine besondere Debatte in der Woche ist und warum wir das auch nutzen können, mal so eine erste Bilanz des Regierungs- und Legislaturperiodenstarts zu ziehen.
Das ist etwas, was wir nicht kennen, das sich jetzt Verbunddebatte nennt, was wir zum ersten Mal erleben. Also wir kennen das eigentlich aus Haushaltswochen, dass jedes einzelne Ressort sich nochmal vorstellt und erzählt, was man so vorhat. Das ist aber jetzt keine Haushaltswoche. Und trotzdem hat gestern nach der Befragung der Bundesregierung, genau genommen des Bundeskanzlers, es angefangen, dass jede Debatte sich um ein Ressort dreht und der jeweilige Minister oder die Ministerin vorstellt, was die Pläne für dieses Ressort sind. Wir haben gestern unter anderem Innen erlebt, wir haben gestern eine Debatte zum Thema Recht gehabt. Ich glaube, Umwelt war gestern auch.
Genau
heute hatten wir Klima und Haushalt. Die Gesundheitsdebatte hatten wir auch schon.
Ich glaube, gerade läuft Arbeit und Soziales.
Genau. Ja. Also es ist ganz interessant, dass jetzt jeder Minister und Ministerin sich nochmal vorstellt und das quasi so einen ersten Schlagabtausch auch zwischen Regierung und Opposition gibt.
Hat das nicht ganz banale praktische Gründe? Diese neue Regierung hat ja in keinem Bereich noch irgendeinen Gesetzentwurf vorgelegt. Der Bundestag muss aber seine Sitzungswochen ausfüllen. Und insofern bietet sich sowas natürlich, so ein Schlagabtausch, und das ist es ja letztlich, über die Regierungspläne dieser Koalition eigentlich erstmal an, dass man sowas wie eine verbundene Debatte, was ja faktisch eine Generaldebatte ist, dass man einen allgemeinen Aufschlag wagt, einfach um das Parlament in Gang zu bringen. Was ich heute Morgen interessant fand, es waren auch ganz viele junge Parlamentarierinnen und Parlamentarier dabei, die zum ersten Mal geredet haben. Die wurden immer mit viel Applaus begrüßt worden. Der erste Redeheld XY. Ne? Und das fand ich doch ziemlich interessant eigentlich in dem Zusammenhang, dass man einfach die Chance bekommt, auch als Jungabgeordneter mit dem Parlamentarismus zurechtzukommen. Und da bietet sich ja so eine im Prinzip konsequenzlose Debatte eigentlich erstmal an, bei der man ein allgemeines Bild über die politischen Absichten bekommt.
Kleiner Fun-Fact, also Stichwort junge Abgeordnete, für Robert Habeck war das heute auch seine erste Rede im Deutschen Bundestag. Und dann sozusagen gleich, ja, kleine Regierungserklärung in seinem Ressortbereich. Hat er auch am Anfang thematisiert. Ich glaube, er war auch ein bisschen nervös, war mein Eindruck. Und was ganz lustig war, er hat den Applaus nicht abwarten wollen. Ich glaube, er war so streng durchgetaktet mit seinem 9-Minuten-Slot, dass die Leute noch geklatscht haben und er schon längst weiterreden wollte. Und dann angesetzt, oh, die klatschen immer noch, nochmal neu angesetzt, die klatschen immer noch, nochmal neu angesetzt. Das war ein bisschen lustig zu beobachten.
Vorher, Unterschied zur Haushaltsdebatte ist, die Haushaltsdebatte beginnt mit dem Kanzleretat und der Rede früher der Kanzlerin, jetzt künftig dann des Bundeskanzlers, und der Antwort der Opposition darauf. Jetzt war im Grunde, also heute, jetzt nachher, kommt dann der Etat-Bundeskanzleramt. Das nutzen die aber, um über Kultur und Ost zu sprechen, also die beiden Staatsministerien im Bundeskanzleramt, die da thematisiert werden. Der Auftakt von Olaf Scholz war im Grunde diese Fragestunde. Da sollten wir noch mal kurz drüber reden, wie wir das erlebt haben. Also eine Stunde, Kanzler stehend, Fragen aus allen Richtungen des Parlaments zu allen Themen. Ich finde das immer interessant, auch was da an Fragen so zusammenkommt. Da ist ja nichts abgesprochen und man kriegt da so einen Einblick in Interessen, Befindlichkeiten, Stimmungslagen des ganzen Parlaments.
Da habe ich mal eine Frage dazu. Eigentlich rein sachlich muss er das dreimal im Jahr machen. Das sind ja die Abreden im Parlament. Warum macht er das gleich zu Beginn? War das einfach auch die einfachste Methode, um mit dem Parlament ins Gespräch zu bekommen? Oder gab es einen sachlichen Grund dafür, dass es jetzt gleich die Fragestunde gibt?
Das war ja, dass sich der Kanzler, die Bundeskanzlerin dieser Frage stellt, war ja etwas, was die Große Koalition in der letzten Wahlperiode ausgehandelt hat. Merkel hatte das nie gemacht. Diese Regierungsbefragung war immer so, dass diese Fragen gestellt wurden und dann im besten Fall mal Minister und normalerweise parlamentarische Staatssekretär oder Staatssekretär die Fragen beantwortet haben. Und das war eine der Neuerungen in der letzten Wahlperiode. Und wenn man gesehen hat, wie Merkel das gemacht hat, mit welcher Freude, Schlagfertigkeit, Humor, umfassendes Wissen, alles, was sie da präsentieren konnte, ist sie da nach meinem Eindruck eigentlich jedes Mal glänzend rausgegangen. Alle haben gesagt, das war ja hochunterhaltsam. Und man hat sich gefragt, warum hat die das nicht längst schon früher gemacht und als Format für sich entdeckt. Der Volker guckt jetzt so ganz
skeptisch. Ja, ich gucke ein bisschen skeptisch. So haben wir ihren letzten Auftritt in Erinnerung. Tatsächlich, das war eine sehr lebendige Angela Merkel. Ihre ersten Auftritte in dieser Runde waren auch etwas so die Angela Merkel, wie wir sie früher kannten. Das war ein bisschen nüchterner, sachlicher
gehalten. Ah, das habe ich anders in Erinnerung. Ne? Das weiß ich noch. Ich habe über diese erste Fragestunde bei ihr berichtet.
Gut, du bist da näher dran.
Also mir ging das gleich so, dass ich gesagt habe, das hätte sie doch längst machen müssen. Das liegt ihr total. Da kann sie das ausspielen, was sie eher in der Rede, wenn sie ein Manuskript abliest, da kommt sie dann, gelingt ihr das oft nicht dann rhetorisch, dann die Pointen zu setzen, während in dieser freien Rede sie eigentlich gut war. Aber jetzt haben wir ja den Vergleich zu Scholz, der das jetzt zum ersten Mal gemacht hat.
Der auch, ich würde sagen, in der Nüchternheit ähnlich wie Merkel, aber das, was du gerade beschrieben hast, also diese, was wir manchmal bei ihr erlebt haben, so subtile Ironie oder sehr, also Schlagfertigkeit oft, das war bei ihm nicht, fand ich nicht so ausgeprägt, sondern das war sehr trocken, sehr nüchtern, ein bisschen.
Vielen Dank für diese Frage.
Vielen Dank für diese Frage.
Aber schon spannender als die Pressekonferenzen bei den MPKs.
Ja. Das stimmt.
Und auch in der Bundespressekonferenz.
Um auf Volkers Frage zurückzukommen noch mal kurz, warum der das gemacht hat. Also ich würde mir das als Bundeskanzler, ich würde das auch machen, glaube ich, die erste Sitzungswoche. Und wenn dann sowieso deine ganzen Minister reden, dann würdest du ja sonst komplett untergehen als Bundeskanzler in der ersten Sitzungswoche. Von daher würde ich mir das, wenn ich sowieso machen muss, schon auch nehmen, den Auftakt zu machen.
Getrieben wurde er von der Union mit der Impfpflicht. Das war ja, ist das Thema, das die Union im Moment treibt. Die Regierung legt keinen Entwurf für die Impfpflicht vor. Warum machen Sie das nicht, Herr Bundeskanzler? Warum führen Sie nicht? Und er hat versucht, ich würde mal sagen, aus diesem Dilemma rauszukommen, indem er sich persönlich sehr festgelegt hat und gesagt hat, ich habe persönlich eine ganz klare Haltung dazu, Impfpflicht für alle Erwachsenen, aber eben nach wie vor keine Festlegung der Regierung. Wie seht ihr das? Wir haben auch in der Redaktion ansatzweise mal darüber diskutiert, auch über die Haltung der Union, wo es ja im Moment mal eierte. Da kamen Stimmen, die sagten, wir machen einen Gesetzentwurf. Dann kamen andere, die sagten, nee, wir machen überhaupt keinen. Die Regierung muss vorlegen.
Kann man auch. Ich finde das grundsätzlich angemessen und richtig, wie er das macht. Weil zum einen natürlich klar ist, dass diese Koalition, so wie sie dasteht, gerade mit der FDP, im Moment nicht in der Lage wäre, einen wirklich geschlossenen Antrag zu formulieren. Also entgeht man diesem Dilemma, indem man sagt, wir sind für eine offene Debatte im Bundestag, was bei dieser Frage Impfpflicht, ja oder nein, ohnehin der richtige Ort ist, weil es quer durch alle Fraktionen unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und insofern ist für die gesellschaftliche Debatte und die Frage, ob irgendwann auch mal eine Mehrheit, eine Minderheit in diesem Punkt mitnehmen kann, der Bundestag in diesem Auseinanderdriften eigentlich der richtige Ort, um eine mögliche gesellschaftliche Position zu formulieren, quer über alle Fraktionen hinweg. Und insofern finde ich die Idee dieser Ampelkoalition, vielleicht zum Teil auch aus der Not geboren, grundsätzlich richtig zu sagen, wir machen dazu eine offene Debatte, wir wollen, dass alle sich positionieren und dass wir am Ende eine Gesamtposition formulieren, die nach Möglichkeit in der Gesellschaft mehrheitsfähig ist.
Ja, also ich teile diese Einschätzung und ich finde auch, man sieht da so ein bisschen unterschiedliche politische Herangehensweisen. Also um es mal zuzuspitzen, könnte man der Union jetzt unterstellen, dass sie tendenziell eher vielleicht eine obrigkeitshörige Politik möchte, von oben durchregieren, die Bundesregierung gibt etwas vor, während die Ampelkoalition in der derzeitigen Situation schon stärker auch die Belange des Parlaments einfach betont. Das ist etwas, was beispielsweise die FDP auch in den vergangenen Monaten, naja, gut, 2 Jahre sind es jetzt inzwischen schon, also die hat in der Pandemie immer wieder das Parlament als den Ort der Auseinandersetzung betont. Und das haben wir ja schon in der Debatte über das Infektionsschutzgesetz auch durchdekliniert. Und das macht man jetzt eben auch in einer so gesellschaftlich relevanten Frage, dass man dass man da auch ein gewisses Zutrauen in die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hat, dass die etwas entwickeln können. Ich finde auch, dass das der Situation sehr gerecht wird. Aber ich verstehe auch wiederum, was die Union macht, dass sie die Flanke nutzt und den Ball spielt.
Opposition. Ja, also zur Union. Ich verstehe das auch total, dass sie genau das jetzt machen und sagen, wir treiben jetzt mit diesem Thema die Bundesregierung und greifen wirklich den Kanzler an und sagen, da ist keine Führungsstärke da. Der kriegt seine Ampelkoalition nicht zusammen. Gleichwohl weiß die Union sicher auch, dass wenn die Bundesregierung keinen Gesetzentwurf vorlegt und es irgendwann Anträge aus der Mitte des Parlaments geben wird, und die wird es geben, muss die Union auch springen, dann müssen die sich auch was überlegen. Und ich bezweifle, dass die eine gemeinschaftliche Haltung hinkriegen werden. Mhm. Also was ich aus der Unionsfraktion höre, ist das sehr unterschiedlich. Ja. Aber zu dem Punkt mit der Gewissensfrage nochmal. Ich finde, ehrlich gesagt, also an sich, ja, man kann das als Gewissensfrage sehen, aber es ist nicht so, es war nicht von vornherein so angelegt, sondern es ist nur ein Vehikel, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Von daher finde ich das ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig und zeigt schon auch, welche Probleme noch auf diese Ampelkoalition zukommen können. Also sei es in der Corona-Politik, sei es aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Klima, wo die jeweiligen Parteien sehr starke Erwartungen oder mit sehr starken Erwartungen konfrontiert sind und vielleicht nicht von ihren Bäumen so schnell runterkommen. Und da kann man nicht jedes Mal so ein Vehikel nutzen, wie wir machen dann eine freie Abstimmung. Man hat die Union auch mal gemacht, bei der Ehe für alle zum Beispiel.
Ja, aber Katharina, denk mal zurück an den Prozess. Wir sind ja gestartet mit einer Debatte, maßgeblich auch von der Union vorangetrieben. Jens Spahn, der immer wieder gesagt hat, mit uns wird es keine Impfpflicht geben. Das ist ja die Debatte oder das, was in der Öffentlichkeit angekommen ist und bei der alten Koalition schon. Und jetzt findet natürlich eine Wende in dieser Ampelkoalition statt mit der FDP, die sich ja lange vehement dagegen gestellt hat. Und trotzdem bleibt das Phänomen, dass es eine Frage ist, in der nicht nur die Gesellschaft, sondern auch alle Parteien und alle Fraktionen relativ gespalten sind und es viele unterschiedliche Positionen gibt. Und das in einem vernünftigen Weg zusammenzubinden, geht, glaube ich, nur in dieser angestrebten und offenen Debatte. Und zur Union ganz kurz noch den Satz. Da finde ich es schwierig, dass die Fraktionsspitze im Moment sich hinstellt und versucht, eigene Anträge zu unterbinden, die es ja auch gibt mit dem Vorstoß, alle ab 50 sollten sich impfen
lassen. Der Strategie entgegenlaufen, die Regierung zu treiben.
Ne? Ja. Also aus meiner Sicht ist das eine Irreführung, da wo das zur Gewissensfrage stilisiert wird. Die Gewissensfragen, die wir früher hatten, wo der Fraktionszwang aufgehoben wurde, wo diese individuellen Entscheidungen stattfanden, das waren hochethische Fragen, zum Beispiel Bioethik. Ehe für alle war auch so eine, wo es im Grunde um Entscheidungen ging, die in der Auswirkung hoch individuell sind. Oder Sterbehilfe, wo es um die Bestimmung von Menschen über ihr eigenes Schicksal ging. Jetzt sind wir mit einer Frage konfrontiert, wo auch die Regierung sagt, da geht es ums Allgemeinwohl. Die Gesellschaft braucht diese Impfpflicht, sagt der Bundeskanzler.
Ist sogar noch schlimmer.
Und das ist was anderes. Von daher würde ich da an sich auch die Erwartung haben, dass eine Regierung da eine Entscheidung trifft, weil sie eben allgemeinwohlorientiert sein muss und dass das überwiegende Interesse ist und nicht die einzelne Frage, lasse ich mich impfen oder nicht. Insofern würde zur Ehrlichkeit immer dazugehören, und das hat Scholz natürlich gestern nicht gesagt, dass es nun mal so ist, dass sich die Koalition intern nicht einigen kann. Das kann man ja respektieren, aber es ist so. Das ist der Grund dafür, dass es keinen Regierungsentwurf gibt. Sie könnten es nicht.
Ja, aber es ist sogar noch komplexer, weil eigentlich hat man bislang immer gesagt, und das empfiehlt ja auch die WHO, eine Impfpflicht ist nur dann richtig und angemessen, wenn es uns damit gelingt, eine Krankheit weitgehend aus der Welt zu schaffen. Das wird in jedem Fall bei Omikron nicht der Fall, bei Corona nicht der Fall sein. Und die Omikron-Variante verschiebt das Ganze jetzt noch mal zusätzlich, weil es offensichtlich nicht mehr eine lebensbedrohliche Qualität hat, sondern nur eine einschränkende Qualität hat, das, was an Infektionsraten auf uns zukommt. Und insofern stellt sich, und das merkt man ja auch schon im Verlauf dieser Woche, allmählich die Frage, ist die Impfpflicht wirklich das richtige, notwendige und angemessene Instrument, um Corona auf Dauer zu begegnen? Die Frage kommt ja wieder viel stärker hoch, ganz anders noch als bei der Delta-Welle im Dezember, als es noch viel mehr um wirklich langwierige gesundheitliche Folgeschäden ging. Das scheint sich bei Omikron in dem Maße nicht so mehr zu stellen.
Und da finde ich ganz interessant, dass es ja immer noch Parlamentarierinnen und Parlamentarier gibt, die zum Zeitpunkt jetzt sagen, ich bin immer noch unentschlossen. Ich muss mir da noch ein Bild machen. Wir brauchen noch einen Diskussionsprozess. Hat Steinmeier gestern ja auch noch mal betont bei seiner Veranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern. So, ich denke, wir diskutieren eigentlich bereits seit Wochen über eine Impfpflicht, wenn nicht gar seit Monaten. Wir haben ganz viele wissenschaftliche Fakten auf dem Tisch. Ja, durch Omikron entwickelt sich jetzt noch mal etwas, aber eigentlich finde ich, da kann man schon auch den Anspruch an Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben, dass sie schon in der Lage waren, sich eine Meinung zu bilden.
Es ist doch, ja, und es ist viel schlimmer. Wir hatten die Debatte darüber, was der Bundestag machen muss, vor über einem Jahr, nämlich bevor die Impfkampagne losging. Wenn ihr euch erinnert, im Winter 2020, als es um die Priorisierung in der Impfkategorie ging und als die Regierung das über Verordnung geregelt hat und wir eine große Diskussion darüber hatten, müsste das nicht eigentlich das Parlament entscheiden. Da war aber schon absehbar, da war es ja nun zeitsensibel, das musste ganz schnell geschehen. Ich finde, es gab gute Gründe, dass man sagt, das muss die Regierung machen. Aber schon damals war absehbar, der Bundestag hätte sich mit dem Thema beschäftigen können, was machen wir denn, wenn die Impfkampagne nicht so erfolgreich ist, wie wir das wollen. Damals hätte man die Diskussion anfangen müssen. Und stattdessen hat man sich in der Tat von der Regierung darauf eingelassen, zu sagen, nein, Impfpflicht ist überhaupt kein Thema. Natürlich hätte das von Anfang an ein Thema sein müssen. Und der Bundestag wäre da der Raum gewesen, wo man mit Expertenanhörungen, Meinungsbildungen in den Fraktionen sich hätte genau auf die Situation vorbereiten können, in der man jetzt ist. Übrigens, das fiel mir noch ein, das ist unter den ethischen Aspekten ein typisches Thema, das sich auch eignen würde für dieses Format von Bürgerräten, über die jetzt viel gesprochen wird. Da wird ja jetzt hier auch damit experimentiert. Ich war im Herbst mit Steinmeier in Irland, wo die das machen. Und da haben die erklärt, das sind genau diese Fragen in Irland, Abtreibung zum Beispiel, die gesellschaftlich total spalten, total polarisiert sind, die da in diese Bürgerräte gegeben werden und wo da Kompromisse vorbereitet werden.
Die Diskussion hat halt nicht stattgefunden, weil wir uns auch im Wahlkampf befunden haben. Ne? Ja. Das kann man auch immer sagen. Dazu. Das hat das einfach auch ausgebremst. Da wollte dann keiner sagen, und wenn übrigens die Wahl vorbei ist, kommt eine Impfpflicht oder wir wissen es noch nicht genau. Aber es sind halt essentielle Fragen nicht beantwortet, wie zum Beispiel die schon an einem Impfregister. Also so ganz basale Fragen, die man braucht, um möglicherweise eine Impfpflicht einzuführen, ob man es dann macht oder nicht. Und das fehlt einfach gerade alles. Also da bin ich gespannt, wie lange das jetzt noch dauert. Jetzt haben wir nächste Woche dann eine Orientierungsdebatte in der nächsten Sitzungswoche. Das ist dann der letzten Januarwoche. Und dann kommen wir erst langsam wahrscheinlich zu dem Punkt, wo es dann Gruppenanträge gibt, dann gibt es Anhörungen, dann gibt es, also es ist ja ein langer Prozess.
Und wann klären
wir die
ganzen praktischen Fragen?
Dass es ohnehin nicht jetzt um die Omikron-Welle geht, auch wenn die jetzt im Moment auf uns zurast, sondern dass es um den kommenden Winter und das kommende Jahr geht, dass dann eigentlich mit einer allgemeinen Impfpflicht, sofern sie denn kommt, das Risiko deutlich begrenzt wird und Corona kein Problem mehr für uns darstellt.
Kurze Zwischenrunde, bevor wir noch mal ein anderes Thema ansprechen wollten. Wir wollten noch über Außenpolitik reden und Sicherheitspolitik, aber mal eine Zwischenrunde. Wir haben auch in der Redaktion darüber diskutiert. Es gibt die These im Raum, auch bei uns von einigen vertreten, war eigentlich ein Fehlstart der Regierung. Die fangen an damit, mit der ganzen Diskussion um Beendigung der pandemischen Lage. War ein Fehler, müssen das mühsam wieder zurückkurbeln. Dann kommt Scholz, kündigt an, Impfpflicht Februar, März und sieht jetzt, funktioniert alles nicht. Wie ist der Start der Regierung gelungen?
Also ich finde, man darf das nicht, also die Bewertung, wie diese Regierung gestartet ist, darf man nicht allein an der Corona-Frage aufhängen. Da gibt es sicherlich einiges zu kritisieren. Das haben wir hier im Politik-Podcast immer wieder gemacht, auch jetzt gerade. Ich sehe aber auch andere Bereiche, wo die Koalition eigentlich schon ziemlich gut vorlegt. Und wenn ich da beispielsweise auf das gucke, was Robert Habeck in dieser Woche vorgestellt hat, mit den ja, eigentlich Eckpfeilern eines Klimaschutz-Sofortprogramms, wo eigentlich schon ziemlich klar ist, wie es weitergehen soll. Also Osterpaket soll kommen, wo schon ein Wind an Landgesetz drinsteckt, was den Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windkraft, an Land fördern soll. Bis Sommer soll dann ein zweites Paket kommen. Also da kommt gerade tatsächlich schon sehr, sehr viel. Da geht der Minister jetzt auch schon in die Abstimmung mit den einzelnen Bundesländern, wo er gerade diese Abstandsregelfrage, das 2%-Ziel, das wird alles nicht einfach, das mit den Bundesländern tatsächlich auch entsprechend abzustimmen. Aber das ist schon teilweise sehr konkret, immer an dem das angelehnt, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Aber da kommt jetzt was, da ist absehbar, dass sich was entwickelt. Und insofern würde ich sagen, gerade in der Klima- und Energiepolitik ist das überhaupt kein Fehlstart, was Sie da hinlegen.
Also ich tue mir auch schwer mit dem Wort Fehlstart, weil die Regierung noch nicht lange im Amt ist. Und ich finde, man kann nach so kurzer Zeit noch nicht beurteilen, wie eine Regierung tatsächlich wirken wird. Also es gibt ja viele Projekte, die sie anschieben müssen, die sie versprochen haben. Und ich glaube, daran muss man sie dann messen. Ich würde aber schon sagen, dass es holprig war und man merkt, dass sich diese Regierung noch eingrooven muss. Also es gibt diese Fragen, wo man einfach sieht, da gibt es wahnsinnige Unterschiede zwischen diesen Parteien, auch vor allem FDP und Grüne, finde ich, die ja mit diesem, könnt ihr euch erinnern, mit diesem schicken Foto gestartet sind. dieses Instagram-Bild mit Annalena Baerbock und Volker Wissing und Christian Lindner und Robert Habeck, das so schön war und wo so der Aufbruch rauskam und und was Neues und was Tolles. Und jetzt kommen die in der Regierungsrealität dann, ja, merkt man. Also da ist die Corona-Fragen für die FDP, da ist diese Sache mit der Taxonomie für die Grünen. Wir haben das aber auch bei der SPD zum Beispiel, dass da ein Gesundheitsminister ist, in den wahnsinnig viele Erwartungen gesteckt werden, der letzte Woche irgendwas gesagt hat zum Thema Pflegebonus, der jetzt nicht an alle ausgezahlt werden soll. Ich habe das dann mal ein bisschen recherchiert, dann stellte sich raus, da ist noch überhaupt nicht diskutiert worden. Das soll jetzt erst im Januar passieren. Er hat einfach irgendwas gesagt. Nur nicht mal im Ministerium konnte man mir genau sagen, was er jetzt genau damit meint und konkret. Also so viel Aufbruch, wie am Anfang war, so viel Regierungsrealität ist halt jetzt auch.
Ich würde auch von keinem Fehlstart sprechen, sondern schlicht von der Tatsache, dass da eine neue Koalition von der Wirklichkeit eingeholt wurde, die natürlich bei Corona extrem war. Ja, das sind die Entwicklungen, mit denen wir alle nicht in dem Maße gerechnet hätten, dass jetzt schon wieder eine neue Welle vor der Tür steht. Und insofern ist das ein ziemlicher Ernüchterungsprozess für all die Pläne, die es gab. Und bei allen anderen Punkten, bei der Energiepolitik, da halte ich mich jetzt mal zurück. Ich denke, da fangen Sie tatsächlich gerade erst an.
Ja. In anderen Dingen sind Sie schon weiter. Der Volker hatte ja am Anfang gesagt, dass diese ganze Debatte auch was damit zu tun hat, dass man noch gar nicht so viel entscheiden kann. Eine Ausnahme gibt es. Morgen ist die Abstimmung über das Irak-Mandat der Bundesregierung. Das wird dann auch ein erster Härtetest, würde ich mal sagen. Denn das ist ja eine total interessante Abstimmung dann. Ich habe mir das gestern, als das ins Kabinett ging, noch mal genau angeschaut und auch noch mal zurückgeschaut. Dieses Irak-Mandat der Bundeswehr, das gerade von den Grünen immer scharf kritisiert worden ist. Die Grünen haben es das letzte Mal geschlossen abgelehnt. Annalena Baerbock immer wieder mit Kritik, das sei völkerrechtlich nicht gedeckt gewesen. Und gestern bringt diese Annalena Baerbock die Verlängerung des Mandats ins Bundeskabinett ein und muss jetzt erklären und wird erklären, warum das doch völkerrechtlich alles vollkommen okay ist und warum das unbedingt fortgesetzt werden muss. Und das wird natürlich dann zum ersten Mal, würde ich sagen, auch schon ein Test für die neue grüne Fraktion ganz besonders. Die Jungen, die noch nicht dabei waren, da werden wir mal schauen, wie viele Gegenstimmen es da gibt. Und Rolf Mützenich hat gesagt, auch bei der SPD, wo es das letzte Mal, glaube ich, auch 5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Gegenstimmen gegeben hat, da werden auch nicht alle geschlossen dafür stimmen.
Der große und nüchterne Unterschied zwischen Regierung und Opposition.
Aber also die Grünen argumentieren ja damit, dass jetzt die Bedingungen dieses Mandats noch mal umgestrickt wurden und dass sie deshalb zustimmen können.
Ja, so aber das ist natürlich, also die Argumentation, das Mandat abzulehnen, war immer völkerrechtlich begründet. Das sei völkerrechtlich nicht korrekt. Und man muss sehen, dieses Mandat hat zwei Teile, dieser Einsatz hat zwei Teile. Das eine ist die Ausbildungsmission der NATO im Zentralirak, die im Moment sowieso weitgehend brach liegt, weil die eingestellt haben wegen Corona. Das findet im Moment kaum oder nur ganz eingeschränkt statt. Und das zweite ist das Anti-IS-Mandat, die Koalition der Willigen, so muss man das ja nennen, die von den USA geschmiedet wurde im Nordirak. Und die haben immer auch Angriffe, Luftangriffe auf IS-Stellungen in Nordsyrien, in den Kurdengebieten geflogen. Und an diesen Angriffen ist die Bundeswehr, ist die Luftwaffe nie direkt beteiligt gewesen. Die haben in der Anfangsphase dieses Mandats haben die mit Tornado-Aufklärern Aufklärungsflüge über Syrien gemacht. Die Tornados sind schon abgezogen. Und was man jetzt gemacht hat, ist das territorial eingeschränkt und Syrien auch formal aus dem Mandat rausgenommen. Das wird jetzt als die wesentliche Änderung geschildert. Praktisch ändert sich aber gar nichts. Es ist das gleiche Mandat und vor allen Dingen die völkerrechtliche Begründung ist die gleiche. Was die Ausbildungsmission in Zentralsyrien angeht, ist das eine Ausbildung im Rahmen, ein Einsatz im Rahmen eines kollektiven Sicherungssystems der NATO, eindeutig gedeckt durch die Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts. Und was den Anti-IS-Einsatz im Nordirak angeht, da wurde immer damit argumentiert, dass man das auf Einladung der irakischen Regierung tue. Und nun ist ja auch deswegen am letzten Wochenende die Verteidigungsministerin Lambrecht zum ersten Mal zu Truppen gegangen, nach Bagdad gegangen und konnte deswegen sagen, diese Einladung steht nach wie vor. Und man argumentiert, dass das damit auch durch Artikel 51 der UN-Charta gedeckt ist. Und diese Argumentation, die die Grünen immer vehement abgelehnt haben, übernehmen sie jetzt in der Regierungsverantwortung.
Aber ist das nicht das grundsätzliche Problem, Stefan, sobald man als Oppositionspartei an die Regierung kommt, dass man in vielen Bereichen, jetzt gerade im militärischen Bereich, auch Kontinuität zeigen muss, weil man eben beschlossene Instrumentarien, beschlossene Vorgehensweisen nicht sofort aushebeln kann. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass die Grünen mittel- und langfristig wollen, dass sich an diesen Einsätzen oder an der Struktur dieser Einsätze etwas ändert, dass sie ein anderes Gesicht bekommen. Du hast es ja gerade schon gesagt, Ann-Kathrin, dass der Antrag ja ein klein wenig zurechtgestutzt wurde. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch noch weitergehende Projekte damit verbunden sind. Aber man kann es natürlich nicht sofort machen. Man muss ja auch als Regierung ein gutes Maß an Kontinuität walten lassen und kann nicht sofort alle Hebel rumreißen, selbst wenn man das politisch intendiert und will.
Genau, aber das ist eben dieses Landen in der Realität dann, dass wir sehen, man muss noch dazu sagen, es gibt eine zweite Änderung im Mandat, das ist auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass man Überprüfungen macht. Das wird also jetzt anlaufen und die Koalition kommt natürlich jetzt an, in der auch koalitionsinternen Diskussionen über diese ganzen Auslandsmandate. Wir haben das ja schon gesehen, Verteidigungspolitikerin der SPD, Siemtje Möller, jetzt im Verteidigungsministerium, sagt, wir müssen auch über das Mali-Mandat reden. Und da wird es natürlich dann ganz brenzlig, weil da die Parallelen zu Afghanistan sich so aufdrängen. Da werden wir wirklich interessante Diskussionen erleben in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es darum dann geht. Und dann kommt natürlich außenpolitisch, um das noch abzurunden, kommen dann natürlich die Russland-Fragen. Das genau, wird dann auch der Härte
des Das wird sicher auch keine einfache Debatte innerhalb der Koalition.
Auch mit den Machtkämpfen, die wir schon gesehen haben zwischen Außenministerium und Bundeskanzleramt. Also Mützenich, der bei uns im Deutschlandfunk sagt, die Außenpolitik wird natürlich im Kanzleramt koordiniert und so fort. Und mit Nuripur, das ist die alte Koch-Kellner-Logik, da muss sich Annalena Baerbock dann behaupten. Runden wir es ab an der Stelle. Noch eins, wenn wir über Außenpolitik sprechen, das hat mich heute so bewegt. Ich wollte es in dem Podcast noch loswerden, hatte ich euch gesagt, dass zu den Eindrücken, wenn man in dieses Gebäude gehört, auch mir das so heute Morgen ging, als ich ins leere Gebäude ging. Ich bin früh rein heute Morgen, da waren noch keine Abgeordneten da. Und dann kommt man über diesen Nordeingang und steht vor diesen Wänden im alten Gemäuer, die übersät sind mit russischen Graffiti der Soldaten aus dem Mai, der Sowjetsoldaten aus dem Mai 1945, viele, viele kyrillische Namen. Man kann Orte entziffern, auch wenn man kein Russisch kann. Und das erinnert einen dann nochmal an diese wechselvolle und verbindende Geschichte, die wir mit Russland haben, die jetzt so auf die Probe gestellt wird. Und das finde ich, wenn man in diesem Gebäude ist, nochmal bewegend und eindrucksvoll, wie das durch eine architektonische Entscheidung heute in dieser Situation allen, die da reingehen und darüber entscheiden, wenn sie hinschauen, vor Augen steht.
Ich hatte noch einen kleinen Stressmoment heute, weil wir hier auf der Plenarebene sind. Man kann ja jederzeit am Plenarsaal vorbeigehen, nur nicht, wenn Abstimmungen sind. Und kurz vor der Sendung musste ich von der Seite hier rüberkommen, um auf Sendung zu gehen. Und in dem Moment dürfen wir als Journalisten nicht mehr durch, unmittelbar hinter dem Plenarsaal. Und dann musste ich händeringend einen Weg suchen. Ich habe dann am Ende einen der Mitarbeiter hier gebeten, mich mal kurz am Plenarsaal vorbeizubringen, sonst hätte ich die Sendung nicht mehr.
Und gibst du, hast du deine Stimmkarte eingeworfen?
Nein, ich bin da nicht mehr drin. Aber das ist okay. Aber Okay. Aber ich habe heute auch den Notausgang betätigt, weil ich war quasi ein Stockwerk höher auf der Ebene, wo die Tribünen sind, und wollte dann auch hier runter auf der richtigen Seite. Kann man aber nicht, weil da die Türen versperrt sind. Und dann ging erst mal der Alarm hier los. Dann wurde ich angewiesen, in die andere Richtung zu gehen. Und dann muss man wirklich 3 Stockwerke nach unten, um unter dem Plenarsaal durch, dann hier wieder auf der Seite
hoch. Soll heißen,
10 Jahre lang hier,
wenn man verläuft sich immer noch. Kann man sich wirklich frei bewegen im Bundestag.
So, und ich gehe jetzt zur Pforte und gucke, dass ich so einen Aufkleber, ich will jetzt auch so einen Aufkleber, wir haben da den Hamburger Aufkleber auf dem Hausausweis haben.
Aber lass gleich auf deine 22er Akkreditierung machen, nicht auf die 21er. Die kannst du nicht mehr lange benutzen.
Merke ich mir. Das war der Politik-Podcast aus dem Reichstagsgebäude, aus dem Bundestag. Vielen Dank. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Hinweise und Fragen an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das war's. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Schönen Dank für Ihre Frage. Schönen Dank für Ihre Frage, auch für die Gelegenheit. Schönen Dank auch für diese Frage zu einem ganz konkreten Fall. Schönen Dank für Ihre Frage und auch für die, aber nicht für die Intention, die dahinter steckt. Schönen Dank für die Frage.
Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler. Ich beende die Befragung.
Schönen Dank.